Die Schreibenden von Anja Görz.
Zu Gast bin ich heute bei Zoe Beck und eigentlich sind wir heute gar nicht zu zweit. Liebe Zoe, denn da klopf, klopf an der Tür kommt schon der kleine Gast, der Vierbeinige. Wir haben heute den ersten Podcast mit Katzen-Content.
Ja, er kratzt schon unten an der Tür rum, ne? Siehst du es?
Ich sehe die Pfote schon, ja,
oh, genau. Nein.
Eine kleine gelb getigerte Pfote schiebt sich rein. Mal sehen, vielleicht macht er sich noch bemerkbar. Es gibt auf jeden Fall außer über Katzen noch viele Dinge, über die wir reden müssen mit Zoe Beck, die heute mein Gast ist. Und zum Beispiel Whisky ist ein großes Thema, bei dem du dich ja auch auskennst, habe ich gelesen. Aber erstmal ein bisschen mehr über deinen Lebenslauf als Einstieg. Geboren am 12. März 1975 als Henrike Heiland in Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis. Wo liegt das?
Das ist in Hessen, mitten in Hessen und wird auch gerne Mittelhessen genannt. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute denken, ich komme aus Ehringshausen, ich war da ungefähr, naja, wahrscheinlich 2-3 Tage. Wie lang ist das, wenn man geboren wird? Also, ne? Und dann war ich eigentlich, also seitdem kenne ich Ehringshausen eher als Autobahnabfahrt, aber ich bin aufgewachsen in Solms, das ist in der Nähe von Wetzlar, also ein Stückchen weiter. Halt, Ehringshausen war halt das Geburtskrankenhaus.
In Gießen, in Bonn und in Durham hast du auch gelebt. Deutsch und Englisch Literatur hast du da studiert.
Genau, ja.
Und deine Magisterarbeit geschrieben über eine Frau, die vielen Krimi-Fans sehr wohl bekannt ist, nämlich Elizabeth George.
Ja.
Die hat dich warum so früh begeistert?
Ach, das hatte vor allen Dingen damit zu tun, ich hatte tatsächlich ein Seminar zum Thema Kriminalliteratur bei einem total tollen Professor und der hat mich auch meine Magisterarbeit dann eben zu dem Thema Krimis schreiben lassen. Ich wusste vorher gar nicht, dass sowas überhaupt möglich ist, weil ich ja dann auch gedacht habe, das ist Trivialliteratur, die liest man privat und die hat eigentlich im Studium gar nichts zu suchen. Dann hatten wir diese Seminare und ja, das habe ich mir dann natürlich, dann habe ich mich gleich draufgestürzt. Also ich hatte ja auch ein großes Interesse für Gothic, Fiction und diese ganzen etwas düsteren Sachen. Und da hatte mir Elizabeth George deshalb so gut gefallen, weil die eben noch diesen soapigen Aspekt mit reingebracht hat.
Und dass dann die Krimis von dir selber kamen, hat ja ein bisschen gedauert. Du hast mit Drehbüchern angefangen, also ja, wenn es um Schreiben geht.
Also ich hatte auch nie vor, wirklich zu schreiben. Also ich dachte, ja, also wenn dann sowas Journalistisches oder so oder im Wissenschaftsbetrieb, aber dass ich selber mal schreibe, das war eigentlich nicht geplant. Das ist so passiert. Ich bin halt statt beim Theater dann irgendwie beim Film gelandet und habe da dann, wie du gesagt hast, Drehbücher geschrieben. Und irgendwann hat eine ehemalige Kollegin, die dann bei einer Literaturagentur gelandet ist, gesagt, willst du nicht mal auch Romane schreiben? Ich habe ihr dann gesagt, ich kann das nicht. Sie hat gesagt, mach einfach mal. Dann habe ich Exposés geschrieben und eine Leseprobe und plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag und dachte, verdammt, was mache ich jetzt? Ich kann das doch gar nicht.
Ging dann doch.
Ja.
Ging dann doch. Dann, du machst inzwischen Regie bei Synchronproduktionen, du übersetzt, du hast einen eigenen Verlag mitgegründet, den E-Book-Verlag Kulturbuch. Du bist auf Lesereisen ganz oft unterwegs als deutsche Stimme für Denise Meiner zum Beispiel, für Louise Welch und du bist außerdem Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland und Mitbegründerin von Hörland. Und Hörland haben wir ein bisschen schon kennengelernt, als Katja Bonert hier zu Gast war in diesem Podcast. Ist das was eine sehr lange Entwicklung war, bis du Hörland gegründet hast? Oder war das sozusagen Ergebnis dessen, was vorher passiert ist?
Naja, wir hatten uns, glaube ich, schon über Jahre immer mal sehr geärgert, dass die Wahrnehmung von Frauen in der Kriminalliteratur dann doch eine andere ist als die von den schreibenden männlichen Kollegen. Und dass wir nicht so richtig ernst genommen werden. Ach, da kommt der Kater. Also ich weiß sehr genau, warum diese eine französische Politikerin ihre Katze Brexit genannt hat, weil sie kommen rein, sie wollen wieder raus und dann wissen sie doch nicht so genau. Jetzt steht er nämlich gerade exakt auf der Türschwelle. Also ich sollte ihn vielleicht auch Brexit nennen. Verdammt. Ja, wo war ich? Genau. Also zum Beispiel Else Laudan vom Ariadne Verlag, die hat ja insofern das Problem als Verlegerin, als dass sie natürlich dann auch ständig mitbekommt, wie ihre deutschsprachigen Autorinnen von der Presse ignoriert werden und gar nicht so ernst genommen werden und auch in Bestenlisten nicht auftauchten. Und Else ist da ja natürlich sehr laut und sehr bestimmt und Ich habe mir das auch angewöhnt in den letzten Jahren, laut und gerne auch mal unangenehm zu sein, weil anders geht's nicht. Nur mit Charme und Überzeugungsarbeit kommt man dann doch nicht weiter. Und so kam das, dass wir uns dann wirklich mit ein paar Frauen zusammengesetzt haben und gesagt haben, also wir sollten da vielleicht wirklich insgesamt unsere Lautstärke mal bündeln und sagen, liebe Herren, Kritiker und auch ansonsten schaut euch doch mal vielleicht die Bücher von schreibenden Frauen im Krimi-Bereich an. Da ist eine ganze Menge, was ihr vorher nicht so sehen wolltet. Und tatsächlich sind in den letzten Jahren dann auch Bücher zum Beispiel von Denise Meiner auf diesen Bestenlisten dann gelandet. Und also ich muss sagen, die Frauenquote ist deutlich höher geworden. Das hat natürlich nicht nur mit uns jetzt zu tun, sondern insgesamt einfach damit, dass überall jetzt Frauen gezählt werden und dass immer wieder gesagt wird, also das könnt ihr nicht bringen, irgendwo Empfehlungslisten rauszubringen, wo 100% Männer draufstehen. Und da, denke ich, tut sich in den letzten Jahren einfach eine ganze Menge. Und so kam das eben auch mit Herland, dass wir gesagt haben, wir müssen uns zusammenschließen und die Frauen, die sagen, wir sind Feministinnen, wir sind politisch aktiv und wir schreiben auch politische Bücher, dass wir mit einer Stimme dann auch sprechen.
Wie groß ist dieses Netzwerk inzwischen? Was macht ihr konkret?
Also, es ist klein, es soll auch klein sein. Also es soll nichts Willkürliches dann auch haben. Wir treffen uns mindestens einmal im Jahr zu einer Art Workshop. Kolloquium, dass wir uns da wirklich zusammensetzen und Themen dann auch durchsprechen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir unterstützen auch andere Autorinnen, die Interesse haben, auch in diese Richtung zu gehen, die dann sagen, Mensch, ich komme mit meinem Buch nicht weiter, ich bräuchte da vielleicht ein paar erfahrene Kolleginnen, die da mal drauf gucken. Also so ein Mentoring-Programm haben wir auch. Es ist alles sehr informell. Wir sind ja noch nicht mal ein Verein. Wir machen aber immer gemeinsame Lesungen. Wir bemühen uns bei Lesungen, also wo wir jetzt angefragt werden und wo es dann heißt, ja, vielleicht noch mit 2, 3 anderen Kollegen, dass wir dann auch darauf achten, also nicht unbedingt nur Herland-Frauen dann auch, sondern eben auch andere Frauen mit auf die Bühnen zu bringen. Hatten bis jetzt immer in Leipzig einen reinen Herland-Abend und Herland-Auftritte. Und wenn wir halt eben unsere Kolloquien machen, immer an einem anderen oder meistens an einem anderen Ort dann in Deutschland, da machen wir dann natürlich auch Werkstattgespräche und öffentliche Lesungen.
Wenn man sich so engagiert für Frauen und für die Rechte von Frauen und für das Gesehenwerden von Frauen, kommt natürlich automatisch immer von Männern erstens der Satz, das stimmt ja gar nicht. Wie wollt ihr das denn beweisen, dass das wirklich so ist? Dazu gibt es die Zählungen, die dann konkrete Zahlen auch belegen. Aber was hört ihr euch sonst an von männlichen Kollegen? Ist das ein Willkommen, werdet ihr willkommen geheißen, wenn ihr als Herland-Autorin auftretet? Oder wird das eher von oben herab betrachtet? Wie sind so die Reaktionen?
Ach, da gibt es eigentlich alles. Also natürlich helfen die Zählungen so ein bisschen, aber jede Zählung soll dann natürlich auch gleich als nächstes wieder ausgehebelt werden. Also im Sinne von, man präsentiert Zahlen und dann heißt es, ach so, Frauen werden im Krimi-Bereich nur zu weniger als 30% besprochen. Ja, dann ist vielleicht die Datengrundlage nicht richtig oder sonst was. Also das ist, man kann zählen und Material präsentieren, das ist die gefühlte Wahrheit ist dann doch immer irgendwie wichtiger. Das ist natürlich klar. Wir haben jetzt auch durchgezählt, wer welche Krimi-Preise bekommt. Das sind also die Männer auch fast immer deutlich im Vorteil. Und da hieß es dann, ja, das lag an den Einreichungen, aber auch bei den Sachen, wo nicht eingereicht wird, wo dann Jurys entscheiden oder so. Das ist, also die Männer werden da schon ernster genommen und es ist ja auch, es lässt sich ja auch erklären. Also Männer kommen eher ins Hardcover. Warum kommen Männer eher ins Hardcover? Also Hardcover hat natürlich dann eher in der Presse die Aufmerksamkeit. Warum ist das so, dass da Männer eher sind? Da müssen wir uns ja nur angucken, was wir in der Schule lesen und was dann da als wichtige Weltliteratur oder als welthaltige Literatur bezeichnet wird und von wem die dann auch kommt, nämlich zu über 90% dann auch von Männern. Und auch da sind wir natürlich dann auch am Gucken, wie sieht denn so ein Schulkanon aus, wie sieht es denn der Uni aus? Und wie gesagt, wenn man die Zahlen vorlegt, sind die einen erstaunt und die nächsten, die suchen dann halt eben nach Fehlern in der Zählung. Und an Reaktionen gibt's alles von, wir sind doch frustriert und einfach nur keine Ahnung, zu erfolglos oder zu irgendwas, was ich jetzt eigentlich nicht wiederholen möchte. Man kann sich denken, was Frauen sind, wenn sie laut werden und sich über Ungerechtigkeiten beschweren. Also von diesen Dingen bis hin zu, dass man eigentlich die Tür aufreißt und sagt, das finden wir total super und das möchten wir unterstützen. Also da ist die Bandbreite eigentlich komplett da. Und ich habe aber tatsächlich den Eindruck, dass es in letzter Zeit deutlich besser geworden ist. Ich sage nicht, dass es richtig gut ist, aber es ist deutlich besser geworden.
Nun ist es in Redaktionen zum Beispiel, also auch bei meiner Radioredaktion so, wenn man Frauen anfragt, zum Beispiel auch für Interviews, liegt es gar nicht daran, dass man nicht nach Frauen speziell sucht und fragt als Gesprächspartner, sondern dass auch die Gesprächspartnerinnen dann oft sagen, ach, da habe ich noch einen männlichen Kollegen, der kann das viel besser als ich. Wenn man das jetzt mal umdreht und Zoe Beck als Verlegerin fragt, wenn du dann vielleicht auch mit deinem E-Book-Verlag Kulturbooks gerne mehr Bücher von Frauen verlegen würdest, ist das Material da?
Erst nochmal zu den Frauen, die dann auf den männlichen Kollegen verweisen. Da habe ich, eine ganz traurige Geschichte zu. Die spielte sich ab an einem Weltfrauentag vor ein paar Jahren. Ich war dann auf einem Panel hinterher, sprach ich mit sehr vielen Frauen. Es war ein fast ausschließlich weibliches Publikum. Und ich habe mit so vielen interessanten Frauen gesprochen. Und dann gefragt, ob sie sich bei dieser Speakerinnenliste schon eingetragen haben. Also es gibt im Internet eine wunderbare Plattform, die heißt speakerinnen.org. Da können sich Frauen, die Expertinnen auf bestimmten Themen sind, in bestimmten Themenbereichen sind, eintragen. Und also frage ich dann, habt ihr euch da schon eingetragen? Und das waren Frauen, die haben bei großen Firmen beispielsweise gearbeitet oder bei richtig bekannten NGOs oder so und hatten da auch wirklich wichtige Positionen und erzählten mir also, was sie für interessante Dinge den ganzen Tag machen. Und ich sage, seid ihr auf dieser Liste? Und sie sagen, aber ich kenne mich doch mit nichts aus. Und das ist so schade, ja. Dass das, ich habe in einem Bewerbungsratgeber vor 25 Jahren gelesen, wenn Frauen schließend Italienisch können, sagen sie, naja, also so ein bisschen Grundkenntnisse habe ich. Und wenn Männer sich eine Pizza bestellen können, sagen sie, dass sie fließend Italienisch sprechen. Und das mag überspitzt sein, aber es trifft dann, auch das ist wissenschaftlich ausgewertet worden, es trifft dann doch mehrheitlich zu, dass sich Männer einfach viel mehr zutrauen und sagen, Mensch, ich habe von dem Thema, dazu kann ich was sagen. Und Frauen dann doch eher zurückhaltender sind und denken, wenn sie nicht gerade einen Doktortitel da haben, dann wollen sie eigentlich nicht als Expertin für das Thema gesehen werden. Und das finde ich total schade.
Und gibt es denn Frauen, die politische Krimis schreiben oder Krimis schreiben, die für euren Verlag interessant sind oder überhaupt Bücher schreiben, die für euren Verlag interessant sind?
Also es gibt eine ganze Menge sehr politische Frauen, die sind für unseren Verlag interessant. Wir sind ja kein E-Book-Verlag mehr. Wir drucken ja seit 2015 haben wir das erste Buch gedruckt und jetzt seit, naja gut, 2 Jahren haben wir ein vollständiges Printprogramm und machen E-Books in, also natürlich gibt es jedes Buch auch als E-Book, aber in erster Linie tatsächlich E-Books von Partnerverlagen, die selber keine E-Books machen, nur noch leider ganz selten Original-E-Books, was damit zu tun hat, dass einfach der Bereich, in dem wir unterwegs sind und sein wollen, nämlich außerhalb von Genre-Literatur, dass der im rein digitalen Bereich kaum gelesen wird. Also nur E-Book, das verkauft sich, wenn es halt richtig, richtig, richtig deutliches Genre ist.
Also das heißt, eure Erfahrung hat gezeigt, die Leute wollen Papier.
Die Leute wollen, wenn sie eher literarisch und nicht in bestimmten Genres lesen, doch eher Papier. Also tatsächlich, wenn man jetzt die reinen E-Books da im Self-Publishing oder so sich anguckt, das ist ja alles exakt zugeschnittene Genre-Literatur. Und wir wollten ja außerhalb des Genres oder der Genres dann sein. Und was wir haben, sind also insofern politische Bücher, als dass sie alle von Autorinnen und Autoren sind, die spannende Lebensläufe haben, die über mehrere Kulturen schreiben, weil sie auch zwischen mehreren Kulturen dann auch aufgewachsen sind, zum Beispiel Indien und Amerika oder Großbritannien und Nigeria und da eben auch über verschiedene Kontinente, verschiedene Kulturen, Gesellschaften, Frauenbilder und so weiter dann noch schreiben. Und da finden wir besonders viele interessante Frauen. Das ist das Schöne, dass da im Moment einfach sehr viele natürlich gut ausgebildete, sicherlich aus besseren gestellten Familien stammende Frauen auf dem literarischen Markt dann auch weltweit unterwegs sind und sehr, sehr viel zu erzählen haben. Und das, also wir haben in letzter Zeit tatsächlich mehrheitlich Frauen gemacht, ja.
Um mal ein bisschen auf dein Schreiben zu kommen, kürzlich hast du in Der Freitag eine Liebeserklärung an Schottland geschrieben. Da beschreibst du unter anderem, dass du da mal gefragt worden bist, ob du schon veröffentlicht hast. Weil für die Schotten ist, sobald man veröffentlicht hat, ist man dann auch Schriftstellerin.
Nee, vorher schon.
Vorher schon.
Das ist denen total wurscht. Und das fand ich so charmant eigentlich. Also hier muss man, ich weiß gar nicht, also hier hat man so und so viele Bücher schon geschrieben und gerade als Frau wird man immer noch gefragt, und was ist denn Ihr Mann so von Beruf, Zahnarzt oder was? Oder wie können Sie sich das leisten? Das ist, also da ist immer noch so eine gewisse Herablassung oder so ein Unglaube dann auch dabei. In Schottland war es eigentlich so, wenn ich dann gesagt habe, ja, ich schreibe ein Buch oder ich bin Schriftstellerin, dann wurde das so akzeptiert. Und das wäre, also die waren eher überrascht, wenn ich ihnen gesagt habe, ja, ich bin schon veröffentlicht. Also wenn da jemand schreibt und das in die Schublade legt, kann diese Person dann ruhig sagen, also ja, ich schreibe. Ich bin Poet, Dichterin. Ich denke, das ist beim Malen und Musizieren genauso. Da muss niemand eine Platte rausgebracht haben oder eine Ausstellung schon hinter sich haben, sondern man beschließt, in dieser Kunst unterwegs zu sein und dann wird das akzeptiert. Also sicherlich wird das auch hier und da belächelt, aber das ist egal. Da war eine andere Akzeptanz, eine andere Neugier dann auch dabei. Also da wurde dann nicht gleich gefragt, so kannst du davon leben oder hast du schon veröffentlicht, sondern wirklich inhaltlich. Ah, was schreibst du? Welche Geschichten erzählst du? Und welche Geschichten interessieren dich? Und dann habe ich so mitgekriegt, dass alle dort Geschichtenerzähler sind. Und manche schreiben die auf und manche schreiben die eben nicht auf. Aber Geschichten haben sich alle zu erzählen und das fand ich sehr großartig.
Ist das ein Problem, deiner Ansicht nach, dass in Deutschland immer alles in irgendwelche Schubladen muss? Also dass viele Genres auch noch Untergenres bekommen und dass Kinderbücher nach Jungen und Mädchen getrennt werden?
Ja, ich finde es ein Problem. Ich finde es sehr schade. Ich verstehe den Marketing-Aspekt oder die Notwendigkeit sicherlich für den Buchhandel und für die Verlage dahinter, um die Sachen einfacher einsortieren zu können und einfacher und zielgerichteter verkaufen zu können. Ich finde es aber wahnsinnig schade, weil dadurch natürlich übersehen wird, welche Bandbreite Genres haben, dass sie eben über Genres hinaus, Genregrenzen hinausgehen. Das Gendern von Kinder- und Jugendliteratur finde ich eine ganz schlimme, wirklich schlimme Sache. Und also deshalb, ja, ich, auch wenn ich weiß, wo es herkommt und diese Notwendigkeit irgendwo verstehe, finde ich es trotzdem furchtbar. Also wirklich furchtbar.
Du schreibst auch Krimis auf,
ja,
muss ich sagen, weil du schreibst ja viele
drauf. Andere
viel Krimi drauf. Man kann auch sagen, es sind Romane.
Ich weiß es nicht, was es, also das ist ja das Ding, also da kommen wir dann auch wieder an die ganzen Grenzen. Also manchmal stand dann Thriller drauf und dann haben es die Leute gekauft und gelesen und gesagt, das ist aber keiner und waren beleidigt. Und dann stand Kriminalroman beim nächsten Mal drauf und dann haben andere Leute gesagt, das ist aber jetzt kein Kriminalroman, das ist überhaupt kein Ermittler, was soll denn das? Und ja, also was sollen die Verlage denn draufschreiben? Wenn ein Roman draufsteht, dann sagen welche, oh, das ist aber doch ein Krimi. Warum steht denn jetzt Roman drauf? Das ist schon fürchterlich. Deshalb möchte ich eigentlich, dass da vorne draufsteht, Buch, hoffentlich spannend, Punkt. Aber das macht irgendwie keiner.
Spannendes Buch, wäre doch auch gut.
Ja, das fände ich, ja.
Also, wie macht ihr das bei euch im Verlag?
Ja, wir diskutieren dann auch. Nee, also da schreiben wir eigentlich nur drauf, ob es ein Roman ist oder ob es Kurzgeschichten sind. Und manchmal schreiben wir auch gar nichts drauf und das finde ich eigentlich okay. Ja. Aber wir sprechen auch jedes Mal drüber.
Du hast ja auch einen musikalischen Hintergrund, also hast als dreijähriges Kind schon, wenn man...
Guck, da steht mein Klavier.
Klavier gespielt. sehr, 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 sehr gut Klavier gespielt auch. Also nicht wie andere Kinder, die gezwungen werden und dann irgendwann nur die Tonleitern drauf und runter spielen, sondern du warst ziemlich gut. Also es hätte auch eine Musikerkarriere kommen können, die dann nicht gekommen ist. Ja. Hörst du Sounds beim Schreiben?
Ich höre immer Musik, also ich habe immer irgendwie eine Playlist im Kopf. Geht das anderen Leuten auch so? Ich habe immer Musik
also
im Kopf.
Es gibt tatsächlich Kollegen, Kolleginnen, die sagen, sie können überhaupt nicht mit Musik schreiben, also doch, jetzt, wenn sie Musik einschalten, aber es kann ja auch sein, dass du so einen Takt hast, wie deine Sätze dann fallen, also dass du sozusagen im Kopf eine Melodie hast, die gar nicht jetzt von irgendeinem Radio oder so kommt, sondern...
Nein, ich meine, ich hab, wie gesagt, ich habe immer irgendwie, egal was ich mache, Musik im Kopf. Ich singe auch manchmal, wenn ich hoffe, dass mich niemand hört, und also das ist eigentlich, das ist, finde ich, normal. Ich höre gerne Musik beim Schreiben, und da muss ich immer gucken, was dann gerade passt. Am besten ist eigentlich, also Bach stört quasi am wenigsten, hält aber mein Gehirn beschäftigt, also so, dass es dann nicht irgendwie in ganz andere Bereiche abgleitet, die mich dann komplett vom Schreiben abhalten. Also dann hat mein Gehirn im Hintergrund was zu tun und ich kann mich trotzdem auf Schreiben konzentrieren. Bach geht echt gut, Mozart manchmal auch, Beethoven kann schwierig werden, und dann entsprechend je komplexer das dann wird, und also da bin ich dann zu sehr mit der Musik beschäftigt, aber da gucke ich dann immer, was dann gerade passt. Also ich höre dann auch oft Sachen, die ich auswendig kann seit vielen Jahrzehnten, weil, wie gesagt, das hält mich dann irgendwo beschäftigt, und da ist dann was im Hintergrund. Aber wäre es jetzt neue Musik, würde ich mich dann damit die ganze Zeit, also wäre ich mit Zuhören abgelenkt, und das geht dann nicht so gut. Also ich kann keine neuen, mir noch unbekannten oder nicht so bekannten Sachen hören.
Das, und das bezieht abhängen. Sich das jetzt alles auf klassische Musik, oder hörst du auch Pop- und Rockmusik?
Auch gelegentlich. Da kann es aber passieren, dass mich dann der Text zu sehr ablenkt. Und dann habe ich die ganze, also weil das dann auch, also deutsche Sachen, deutschsprachige Sachen kann ich, wenn ich was Deutsches schreibe, gar nicht hören. Englischsprachige Sachen lenken mich dann auch, weil ich dann halt immer auf den Text höre, und das kann, also das müsste dann, das ist dann auch was ich dann schon sehr lange kenne, wo ich mich dann eben nicht so ablenken lasse, aber was im Hintergrund laufen, das ist schon
ist gut. Es dir passiert, dass ein Song, Musik oder ein Musiker eine Idee für eine Geschichte, ja, bei dir geboren hat?
Ja. Oh, so, jetzt soll ich Beispiele nennen, ne? Wenn ich schon sage, ja.
Es kam so schnell.
Ein paar Sachen von New Model Army hatten da mal hier und da was ausgelöst, oder das einfach so eine, natürlich fällt mir das jetzt nicht ein, aber dass so manche Songzeilen dann doch was auslösen und mich nicht in Ruhe lassen. Ein Buch habe ich auch vorne dran geschrieben, das ist jetzt nicht wirklich ein Song in dem Sinne, aber das war Musik von Hofer Schächter. Der ist Choreograf, und ich liebe Hofer Schächter sehr für seine Choreografien und renne da auch immer hin, wenn er was Neues hat. Und da hatte ich dann auch das Motto von einer seiner Choreografien dann auch vorne ans Buch gestellt, weil ich das irgendwie auch ganz passend fand, und das zum Beispiel dann auch was von der Richtung her, was ich dann ganz gut hören kann.
Und ist es so, dass du, um mal sozusagen zu konstruieren, wie bei dir so ein Buch entsteht, da kommt dann ein Song, eine Geschichte, irgendein Mensch, der deinen Weg kreuzt, die erste Saat ist gesetzt, du hast gerade gesagt, das lässt dich dann nicht mehr los, setzt du dich dann hin und konstruierst die Geschichte drumherum, oder entsteht das nach und nach sowieso in deinem Kopf und du wartest, bis alles da ist und fängst dann an zu schreiben?
Beides irgendwie. Also ich muss mich schon hinsetzen und dann auch mal ein Exposé schreiben und das Ganze festklopfen. Und dann vergehen ein paar Wochen und mir sind ganz viele Sachen aufgefallen, die dann das Ganze noch anreichern müssen und die noch dazugehören und wo ich es natürlich dann noch irgendwie verbessern kann und spannender machen kann und verdichten kann und so. Und dann trage ich das natürlich noch mit mir rum, bis dass ich dann anfange zu schreiben, und beim Schreiben verändert sich dann auch nochmal eine ganze Menge. Und dann hat natürlich die arme Lektorin oder der arme Lektor am Ende ein Buch, das nicht mehr unbedingt dem Exposé folgt, aber das sage ich am Anfang immer dazu, damit die dann nicht so enttäuscht sind oder sich wundern, aber ja.
Die Lieferantin heißt dein aktuelles Buch, sage ich jetzt extra.
Ja.
Es ist ein bisschen Science-Fiction, es ist ein bisschen Krimi, ein bisschen Roman, also Science-Fiction, weil du ja darin Sachen beschreibst,
Zukunft,
die noch nicht,
genau,
sind, nämlich Brexit.
Ja. Und Drohnen, die es,
genau,
noch nicht,
und
gibt.
Drohnen,
das ist dann die Science.
Eine große Rolle.
Genau. Ja.
Drohnen, die nämlich Drogen ausliefern.
Ja.
Das darf man ruhig verraten. Ist das kann man ja nicht, das kann einem ja nicht begegnen. Also das heißt, du hast eine andere Geschichte und dann passieren dir diese Dinge, oder denkst du einfach weiter in die Zukunft und stellst dir vor, wie das dann werden könnte?
Naja, mit den Drohnen, es begegnet einem insofern, als dass ja auch Drohnen über Gefängnishöfen immer mal irgendwas abwerfen. Oder dass, was ich, da gab es dann eine Flugblatt, Aktion in Polen, die mit Drohnen durchgeführt wurde. Also das war eine Protestaktion von Frauen gegen Abtreibungsgesetze. Und da das wurde auch mit Drohnen initiiert. Und natürlich wurde dann immer wieder davon gesprochen, wie ist das dann mit Drohnen? Kann man die dann zum Ausliefern von Paketen und so weiter einsetzen? Und das habe ich dann eigentlich einfach nur weitergedacht und dann eben mit Menschen, die sich mit Drohnenentwicklung beschäftigen beruflich, dann auch insofern weitergedacht, was brauche ich da für eine Drohne, was könnte die alles machen und was sollte die für Features haben, und da es die noch nicht gibt, so wie ich sie gerne gehabt hätte und weil ich auch das Ganze gesellschaftlich noch ein bisschen weiter drehen wollte, dachte ich, ach komm, gehe ich ein paar Jahre in die Zukunft.
Und recherchierst du dann in erster Linie am Computer? Fährst du zu Leuten, die zum Beispiel Drohnenentwickler sind? Oder?
Ja, also das direkte Gespräch ist dann schon eigentlich ganz gut, weil da, also einfach nur Fragen aufschreiben und sich die beantworten lassen, das führt nicht, es kann manchmal natürlich helfen, wenn es eine Kleinigkeit ist, aber wenn man dann mit den Leuten direkt redet, dann entwickelt man ja dann auch nochmal neue Ideen. Und das finde ich dann eigentlich so spannend, wie dann Wissenschaftlerinnen, die eigentlich was ganz anderes im Sinn haben, wie die sich dann plötzlich so mitreißen lassen und dann auch irgendwelche Szenarien entwerfen, im Kopf entwickeln, was eigentlich alles mit ihren Sachen dann später nochmal angestellt werden könnte. Und das finde ich eigentlich so ganz schön.
Wer weiß, was du da angeregt hast.
Ich weiß es nicht, ich will es gar nicht wissen, aber das hat dann so ein bisschen was von Star Trek dann auch. Ich finde das sehr schön.
Du hast für deine Bücher ganz, ganz viele Preise gewonnen. Die kann ich gar nicht alle auszählen, aber verändert so ein Preis für dich was? Ist das Sicherheit? Ist das Bestätigung? Ist das...
Also Bestätigung ist das sicherlich. Es gibt Sicherheit insofern, als dass man so das Gefühl hat, man schreibt jetzt nicht irgendwie in den luftleeren Raum, sondern da gibt es dann Leute, die sich Gedanken über das machen, was man geschrieben hat, und das dann irgendwie nochmal auf eine andere Art bewerten. Es ist ja sowieso ein bisschen schwierig, Kritiken oder Feuilleton-Kritiken zu bekommen. Also ich rede jetzt so wirklich von diesem Bereich der etwas höher angesiedelten Anerkennung oder kulturellen Anerkennung dann auch. Weil Verkaufszahlen sind das eine, Wahrnehmung ist dann nochmal das andere. Und da gibt es ja genug Kolleginnen und Kollegen, wo das wirklich ganz weit auseinandergehen. Die verkaufen wie geschnitten Brot ihre Bücher, kriegen aber keine einzige Kritik irgendwo und erhalten nie irgendeinen Preis. Und das ist dann schon ganz interessant, dass so diese, also zu sehen, wie das so auseinander geht in der Wahrnehmung. Und also von daher, wie gesagt, Verkaufszahlen braucht man natürlich und Reaktionen von der Leserschaft, die sind ganz wichtig. Und dann ist das eben auch noch so ein Baustein, der einem irgendwo einen gewissen Rückhalt gibt, dass das, was man macht, vielleicht doch nicht ganz so ein großer Mist ist, weil man kriegt ja, es ist ja egal, was man schreibt, es gibt immer Leute, die sagen, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gelesen habe. Es ist völlig wurscht, was man macht. Und Sebastian Fitzek hat das mal gesagt, das ist schon über 10 Jahre her, dass er das gesagt hat. Ich darf das zitieren, weil er das immer wieder auch öffentlich gesagt hat. Man kann 10 oder noch mehr super, super Bewertungen irgendwo kriegen und die Leute jubeln sich wirklich da einen ab und können sich gar nicht mehr einkriegen. Und dann kommt eine böse Kritik oder eine böse Bewertung irgendwo und da sagt jemand, das ist der letzte Blödsinn, das ist so ein Scheiß. Und man beschäftigt sich leider dann nur damit. Und das dann erstmal so zu lernen, dass man sich davon nicht so runterziehen lässt, das ist halt wahnsinnig schwer. Und ich sag mal, manche können es oder manche können es besser und manche können es halt nicht so gut. Und ich gehöre zu denen, die sich sofort von sowas extrem runterziehen lassen. Und deshalb versuche ich wirklich, die Sachen nicht zu lesen. Also ich lasse mir dann schon erst immer sagen, ob ich es lesen kann oder nicht. Und weil das ich weiß, dass es genug Leute gibt, die das ganz furchtbar finden oder einfach doof finden. Und dann es reicht, dass ich das weiß, das muss ich ja nicht auch noch lesen. Das hat dann, also so masochistisch bin ich dann auch nicht. Und deshalb tut so ein Preis natürlich dann auch gut. Und hilft dann natürlich auch fürs nächste Buch bei der Pressearbeit beim Verlag, dass die dann sagen können, okay, hier die Autorin hat schon mal einen Preis gewonnen und so. Das, also insofern hilft das natürlich unter Marketing- und PR-Aspekten dann schon und einem selbst tut es auch gut, kann ich nicht anders sagen.
Jetzt kannst du Preise vergeben, denn natürlich gibt es in dieser Sendung auch von dir die drei Top-Tipps. Du darfst jetzt bewerten.
Oh Mann, das mache ich so gern. Eigentlich total neue Sachen. So, womit soll ich? Ich fange erstmal mit der Eigenwerbung an. Also unverschämte Eigenwerbung.
Unbedingt.
Am Anfang, nämlich aus unserem Verlag, der heißt Kulturbooks. Die Autorin heißt Leslie Neker-Arima. Und das Buch heißt, was es bedeutet, wenn ein Mann aus dem Himmel fällt. So. Und das sind Kurzgeschichten. Und das sind so unfassbar gute Kurzgeschichten. Also sehr, sehr, wenn ich jetzt sage literarisch, schreckt das wieder irgendwelche Leute ab. Das ist ein Quatsch. Die sind einfach total gut geschrieben. Es geht immer um Frauen, wie sie gesellschaftlich gesehen werden, um Frauen innerhalb von Familien, wie sie zueinander stehen, Mütter und Töchter oder auch mal Cousinen, wie sie den Umgang miteinander haben. Es sind ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Jede einzelne Geschichte ist total dicht und total, also man lernt auch wahnsinnig viel. Man lernt viel über schwarzes Leben in den USA, man lernt viel über Nigeria, weil die Geschichten auch gerne zwischen beiden Kulturen, beiden Ländern noch spielen. Die Autorin lebt ja auch sowohl als auch. Genau, das habe ich übersetzt und das ist gerade rausgekommen und wir finden es einfach total super. Dann lese ich gerade Sascha Danišić. Also sein neues Buch heißt Herkunft, ist im Luchterhand Verlag erschienen. Und das, also natürlich geht es um Herkunft, es geht um seine Herkunft, es geht darum, dass er nicht aus Deutschland kommt. Ich folge ihm auf Twitter und auf Instagram und finde da schon so großartig, was er hat überhaupt schon, also alles, was er bisher geschrieben hat, war großartig. Jetzt hat er wieder dieses, so ein großartiges Buch geschrieben. Wie gesagt, Herkunft, es geht um Herkunft, wie der Titel schon sagt. Und da fängt er an, auch zurückzugehen nach Jugoslawien, was es ja nicht mehr gibt. Und diese Geschichten, diese kleinen Anekdoten, die er da erzählt und die dann am Ende natürlich ein großes Ganzes geben. Ich bin noch nicht ganz durch, aber was ich bis jetzt gelesen habe, es ist so lustig und es ist so rührend und es ist so unfassbar gut geschrieben und ich habe so eine Freude an diesem Buch. Und als drittes Buch hätte ich jetzt hier aus dem Surkamp Verlag, das ist ein Sachbuch von Mascha Gessen, die hat auch dieses Jahr den Preis auf der Leipziger Buchmesse bekommen. Also Mascha Gessen, Die Zukunft ist Geschichte, heißt es, Untertitel Wie Russland die Freiheit gewann und verlor. Mascha Gessen ist eine unfassbar kluge Frau, sie ist in Russland, in der UdSSR geboren und aufgewachsen, dann sind die Eltern in die USA ausgewandert, sie ist dann wieder zurück und als sie dann gemerkt hat, das ist doch nicht das Land, in dem ich leben kann und mich wohlfühlen kann, weil ich hier mit einer Frau zusammen bin und die Gesetzgebung und auch die ganze Stimmung im Land ist nicht unbedingt auf meiner Seite, ist sie wieder zurück in die USA gegangen. Und sie schreibt in diesem Buch über die letzten Jahrzehnte, wie hat sich eigentlich nach dem Ende des Kalten Kriegs Russland dann entwickelt? Wie kommt das, dass die Russen, die in den USA leben, dass die Trump unterstützen? Da erklärt sie diese ganzen wichtigen und hochspannenden Phänomene und auch dieses Zusammenspiel der Kulturen. Und das ist wirklich ein sagenhaft spannendes Buch, das so von der Sorte, das müssten wir alle gelesen haben, weil wir sitzen hier in Europa direkt dazwischen und Russland ist nicht so weit. Russland hat auch einen wahnsinnig wichtigen Einfluss auf unsere Geschichte gehabt und ist auch weiterhin ein wichtiges Land für uns und wir wissen so wenig drüber und auch über die ganzen Dynamiken. Also wie gesagt, das finde ich auch nicht nur ein spannendes und tolles und wunderbar gut geschriebenes, sondern eben auch total Wichtiges für uns.
Du hast gerade eben eins dabei gehabt aus eurem Kulturbooks Verlag, das du übersetzt hast. Darüber habe ich mit Isabel Bogdan in diesem Podcast auch schon gesprochen, wie schwierig es manchmal ist, die richtige Stimme zu finden für jemanden, der geschrieben hat.
Ja.
Wie findest du dich dann rein in so ein Buch, wenn du übersetzt? Also wie findest du raus, wie Worte gemeint sind? Also da gibt es ja diese Kleinigkeiten wie, wann weiß ich, wann geduzt und wann gesiezt wird, wenn es aus dem Englischen kommt zum Beispiel. Wie sind bestimmte Ansprachen gemeint? Dann gibt es wahrscheinlich auch in Dialekten, natürlich auch im Englischen, Worte, die sich gar nicht übersetzen lassen.
Ja, es ist ein Kampf. Ich kontaktiere dann die Originalautorinnen und versuche mich im Ganzen dann natürlich dann auch zu nähern, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz schwierige Sachen sind, wo ich überhaupt nicht weiterkomme. Ansonsten, ja, es ist ein komplettes Übertragen natürlich in eine andere Sprache und da muss ich dann, ja, dat, also es ist relativ einfach dann zu fragen, ist das jetzt ein formaler Bezug oder ein also sind die jetzt formal oder informal miteinander? Also das lässt sich, glaube ich, relativ leicht dann auch beantworten. Natürlich, wenn so ein Verhältnis dann wieder zurückswitcht, dann wird es dann wieder ein bisschen schwieriger oder so. Aber ja, also das sind so die kleineren Probleme, die größeren Probleme finde ich dann tatsächlich so insgesamt dieses den Sound dann auch finden. Das kommt bei mir, wenn ich dann so eine Zeit lang mit dem Buch gelebt habe und es kommt nicht auf den ersten Seiten, sondern es kommt so nach einer Weile. Also dann, es heißt ja immer, niemand kennt das Buch so gut wie die Übersetzerin. Also die Autorin kennt das Buch meistens nicht so gut wie die Übersetzerin, weil wir finden dann immer noch Sachen, also die sowohl die Autorin als auch alle ihre Testleserinnen, als auch ihre Lektoren alle überlesen haben, weil wir da eben auf nochmal eine ganz andere Ebene, auf ganz andere Strukturen dann runter müssen. Und was wir dann da ausgraben, das ist ganz interessant. Und man googelt ja dann auch vieles nach und muss dann sich erstmal bekannt machen. Als ich Pippa Goldschmidt übersetzt habe, musste ich ganz viel Astrophysik nachlesen und so und bin bis heute unfassbar stolz darauf, dass ich Fehler gefunden habe, die promovierte Physiker und Physikerinnen nicht gefunden hatten, weil sie einfach so ja, darüber hinweggelesen haben und sich da keine Gedanken gemacht haben und das irgendwie alles stimmig klang. Und dann habe ich mir das halt nochmal erklären lassen und gesagt, aber wenn das doch so ist, dann ist das, ach so, das stimmt so gar nicht. Und dann, ja, das fand ich sehr erheiternd, aber es ist mir nicht oft passiert.
Aber wenn du dann...
Aber genau, das Stimme finden, das ist, ich glaube, das kommt so mit der Zeit, wenn ich dann... wenn ich angefangen habe und dann muss ich halt nochmal zurückgehen an Anfang und den überarbeiten. Aber das, es gibt so Wörter im Englischen, jetzt dann übersetzt würde man sagen, also die so ein bestimmtes Register dann noch haben, also das würden jetzt Leute aus mit einem Abi oder Hochschulabschluss benutzen und das würden Leute, die nur einen Hauptschulabschluss haben, zum Beispiel, die würden sich jetzt so nicht ausdrücken und da muss man halt auch dann auch immer gucken, also welche Wörter sind jetzt eher gehoben und welche fallen aus dem Rahmen, welche Wörter würde diese und welche Satzstellung würde welche Figur dann auch benutzen und das kommt dann, glaube ich, nach ein paar Seiten.
Das, finde ich, hört sich schon irre schwierig an. Was ich mir noch schwieriger vorstelle, ist, Texte für Fernsehserien zu übersetzen.
Ja, das...
Weil da muss ja. Man ja dann auch noch, du hast ja Orange is the New Black zum Beispiel gemacht. Da muss das ja dann auch noch in die Zeit passen. Also genau. Wenn ich irgendwie 7 Sekunden habe, dann muss ja. Der deutsche Satz dem Englischen entsprechen.
Ja, nicht nur das. Also das Deutsche ist ja viel länger als das Englische. Das kann dann manchmal echt eine Qual werden, weil man da was rausschmeißen muss. Und dann die ganzen vielen Bedeutungsebenen, die kriegt man natürlich auch nicht immer rüber und man hat auch nicht den Platz, sich da jetzt irgendwas Geiles auszudenken, wie man jetzt verschiedene Bedeutungsebenen reinbringt. Da kann ein Roman dann schon mal von Vorteil sein. Aber was dann noch als größte Gemeinheit dazukommt, sind natürlich die, das heißt Labiale, also alles was B, M, P, sowas ist, also wo die Lippen zugehen, wenn man sie dann im Bild sieht, und dann ein Wort braucht, das ein Labial hat und es fallen einem ausschließlich Sätze ein, die komplett labialfrei sind. Oder umgekehrt, die Person im Bild hat komplett den Mund beim Sprechen offen, die macht kein einziges Mal die Lippen zusammen und es fallen einem nur Sachen mit Labialen ein. Da muss man dann tricksen und da greift man dann manchmal zu Wörtern, die die Figur dann vielleicht in dem Moment nicht sagen würde und deshalb... jammern ja auch immer so viele und sagen, also ich gucke das ja immer nur im Original. Ich weiß nicht, ob das auch auf Schwedisch oder Japanisch oder Ungarisch oder sowas zutrifft, aber das nur als Fußnote. Also jedenfalls ist es eine Heidenarbeit und ich freue mich dann tatsächlich über Sprachen wie Französisch, weil irgendwie schaffen es französische Darstellerinnen und Darsteller komplett ohne irgendwas zu bewegen, ewig lange Sätze zu sagen und man kann ungefähr alles drauflegen. Oder Männer mit Schnauzer. Da sieht man dann auch nicht immer, also es ist eigentlich eine ganz Großaufnahme, aber wenn die so weiter wegstehen und denen sagen, man sieht das nicht so genau, ob sie jetzt den Mund zu hatten oder nicht. Es ist solche Sachen, oder wenn sich da mal jemand aus dem Bild wegdreht und oh, danke schön, jetzt kann ich sonst was drauflegen, vielen Dank. Ja, also das ist dann schon Gefummel. Und man wundert sich aber manchmal tatsächlich, was alles irgendwo drauf passt. Und gerne, also ich mache ja auch Regie, ich mache viel lieber Regie, als das zu schreiben. Dann so direkt im Atelier dann zu sehen, okay, das ist ein Wort, das kriegt jetzt die Darstellerin, die Sprecherin nicht über die Lippen. Irgendwas sperrt sich da, lass uns einfach nochmal ausprobieren, wie würdest du es denn dann sagen? Dann wird einfach so nochmal gearbeitet und dann kommt am Ende hoffentlich was Vernünftiges bei raus. Da gibt es natürlich dann auch Kolleginnen und Kollegen, die sind so, also ich bewundere das immer, dass da merkt man gar nicht, dass es synchronisiert ist, weil da wirklich jeder Zungenschlag, also wenn man dann noch den Mund, das Mundinnere sehen kann oder sehen kann, wie die Zunge liegt, hat man das Gefühl, also die haben das alles so genau ausprobiert. Aber es klingt dann manchmal etwas hölzern, ist aber zu 150% synchron, das ist schon der Hammer. Ja, also man kann es so oder so machen. Ich bin dann vielleicht eher ein bisschen lax und sage so, okay, das ist jetzt, es verspielt sich. Hoffentlich. Lass uns lieber das sagen, weil es ist die schönere Variante. Also wenn es jetzt nicht ganz furchtbar aussieht und die Katharin dann im Studio sagt so, das mache ich nicht mit. Die ist ja dafür zuständig, dass es wirklich alles auch synchron ist, auch der Rhythmus und so dann stimmt. Und wenn die das dann auch durchwinkt, dann bin ich ganz froh. Aber mir geht es dann doch darum, dass es eher nach gesprochener Sprache klingt, als nach, es ist 150% synchron.
Wie das dann im Ergebnis ist, kann man sich jetzt zum Beispiel bei Netflix bei Quicksand angucken.
Quicksand jetzt gerade, genau.
Eine schwedische Serie, da hast du Regie geführt.
Ja, oder bei The Terror auf, ich glaube, das war Amazon Prime. Dann, oh, meine Lieblingsserie, das ist, die geht, glaube ich, leider nicht weiter, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Das war Dietland. Wo lief die? Ich glaube auch Amazon Prime.
Amazon Prime lief die.
Ah, die war so großartig. Ja, die habe ich so gern gemacht. Ja, und dann habe ich auch eine Staffel Fear the Walking Dead gemacht. Irgendein Sprecher nannte mich dann auf dem Flur auch mal, da kommt unsere Frau für den Horror. weil der immer bei irgendwelchen Horror- oder Zombie-Serien dann gebucht war, bei denen ich dann dabei war. Und ich habe kurz überlegt, ob ich ihn jetzt ein Bein stellen soll oder ihn schubsen soll. Und dann dachte ich so, nee, ist eigentlich okay. Dann bin ich halt die Frau für den Horror. Das ist völlig
nicht
okay.
Nicht nur, wie wir
ist
wissen.
Okay.
Und um jetzt dann sozusagen den Bogen zum Anfang nochmal zu kriegen, weil ich angekündigt habe, wir wollen auch über Whisky sprechen. Du schreibst ja nicht nur Bücher, Texte, Übersetzungen und solche Dinge, sondern du schreibst auch Blogbeiträge. Und da hast du mal irgendwann erklärt, dass du viel lieber Whisky als Prosecco trinkst. Und daraus ist dann eine riesen Männer-Frauen-Debatte wieder geworden. Nur weil man sagt, man trinkt kein Prosecco?
Nee, ich trinke schon noch Prosecco, aber.
Aber nicht so gern wie Whisky.
Meistens ist mir der zu süß, ja. Ja, Whisky ist. Es sind ja beides kein. Naja, Whisky ist noch weniger zum Besaufen als jetzt Prosecco. Also Whisky ist wirklich was zum Genießen. Und ich glaube, ich mag diese Sachen, mit denen man genießen kann. Ich trinke zum Beispiel überhaupt kein Bier. Ich weiß nicht. Also, nee. Ich trinke ab und zu mal, gern noch mal ein Glas Wein. Whisky trinke ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Ist in den letzten Jahren etwas weniger geworden. Das hatte mit meiner Krankheit vor ein paar Jahren zu tun und Medikamenten, die ich nehmen muss. Aber grundsätzlich weiß ich doch einen guten Whisky sehr zu schätzen. Und ja, warum es da immer eine Männer-Frauen-Debatte? Ich kenne so viele Frauen, die nicht nur gern Whisky trinken, sondern auch Ahnung von Whisky haben. Und ich kenne so viele Männer, die sagen, bleib mir mit dem Zeug weg. Also weiß ich nicht, warum das so ein, ist halt irgendwie ein Klischee, ja.
Zoe Beck sagt das und die war heute zu Gast im Podcast. Die Buchlisten gibt es natürlich wie immer auf anja-görz.de oder hier links und rechts des Podcasts zum Nachlesen. Und ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das weitersagt, wenn ihr liked, wenn ihr diesen Podcast weiterverteilt. Und ich bedanke mich natürlich vor allem bei Zoe für die Stunde Zeit. Danke.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Die Schreibenden von Anja Görz.